ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert. Euer Wechseljahre-Podcast ist aus der Pause zurück und startet heute mit viel Energie in Staffel 5. Ihr hört uns kostenfrei in Sounds, der neuen App der ARD. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell und an meiner Seite die Hormonexpertin, Frauenärztin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Ich grüße Sie, Frau Schaudig.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Und wir starten in die neue Staffel mit einem Gast, den Sie im Prinzip mitgebracht haben, kennengelernt haben vor einigen Monaten auf einer Veranstaltung und der nun auch in den Medien für viel Aufmerksamkeit sorgt, nämlich mit seinem neuen Buch. Das Kuchenparadox. Er hat zum Thema Stoffwechsel geforscht und er kann uns erklären, warum manche von uns essen können, was sie wollen und trotzdem schlank bleiben und andere jeden Bissen sofort auf den Hüften spüren. Und er kann uns hoffentlich auch erklären, wie wir Frauen jetzt in der Lebensmitte, in den Wechseljahren, eine stetige Gewichtszunahme verhindern können und vielleicht sogar noch ein paar Kilos wieder loswerden. Sein Buch heißt Das Kuchenparadox, entdecke deinen Stoffwechsel Typ, um endlich effektiv abzunehmen. Ich begrüße Dr. Tim Holstein, Stoffwechselforscher und Endokrinologe an der Universität in Kiel. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Jo, moin moin aus Kiel.
Herr Holstein, ich habe gedacht, ich oute mich gleich mal zu Beginn. Also ich bin ja Typ sparsam. Ich nehme zu und habe eigentlich mein ganzes Leben lang auf meine Ernährung geachtet, habe haufenweise Diäten hinter mir. Sie, Herr Holstein, sind Typ verschwenderisch. Im Buch beschreiben Sie, wie Sie als Jugendlicher Unmengen ungesunder Lebensmittel verputzen konnten, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und ich nehme an, das ist bis heute so, oder?
Ja, schon so ein bisschen, ne? Also ich habe lustigerweise meinen Stoffwechseltyp selber noch nicht gemessen. Schande über mein Haupt, das muss ich irgendwann nochmal machen. Aber rein, sage ich mal, aus der Beobachtung, ja, denke ich mal, dass ich schlussfolgern kann, dass ich schon zu diesem verschwenderischen Typ gehöre, der im Prinzip so viel essen kann, wie er möchte und nicht dick wird, weil ich halt in meiner Jugendzeit und auch noch in meiner Studiumszeit wirklich so viel Mist gegessen habe und halt das einfach nicht angesetzt hat. Und ich mich halt dann später auch im Studium, also im Medizinstudium gefragt habe, so, wie kann das denn sein? Und dass andere so viel Probleme damit haben und ich mir halt keine Gedanken machen muss um die Kalorien, die ich zu mir führe. Und später bin ich dann halt durch Glück und Umwege dann über die Möglichkeit in den USA daran zu forschen, halt zu der Lösung so ein bisschen gekommen oder jedenfalls zu einer möglichen Lösung. Und das sind diese unterschiedlichen Stoffwechseltypen, die wir dann rausgefunden
haben. Über die wir gleich nochmal sprechen und auch über Ihre Forschung, wie Sie da vorgegangen sind. Generell das Thema Gewicht. Wir sind ja ein Wechseljahre-Podcast. Gewicht spielt für Frauen in der Lebensmitte eine besondere Rolle. Nicht wenige berichten, dass sie auf einmal in kürzester Zeit 1 oder 2 Kilo, manche auch 10 Kilo zugenommen haben. Und vor allen Dingen, dass sich die Figur so ein bisschen verschiebt. Früher hatte man sehr runde Hüften, jetzt schiebt sich das alles irgendwie so Richtung Bauch. Frau Schaudig, das nervt Ihre Patientinnen schon sehr. Wie oft wird das bei Ihnen in der Praxis eigentlich thematisiert?
Das wird sehr oft thematisiert. Und wir stellen ja immer gerne, die den Podcast schon gehört haben, wissen, dass wir ja immer diese Feenfrage gerne stellen, nämlich Patientinnen, Frauen schildern ihre Symptome, schildern, warum sie unglücklich sind. Und dann frage ich immer, wenn ich eine Fee wäre, welches Symptom soll ich wegzaubern? Ich kann aber nur eins wegzaubern. Und es ist wirklich häufig, dass dann so aus der Pistole geschossen kommt, 10 Kilo weniger. Da hatten wir gar nicht drüber gesprochen, über das Thema. Das kam so daneben her. Also das kann ich natürlich auch nicht zaubern. Was mich auch an dem Thema, und deswegen freue ich mich auch, dass Tim Holstein heute da ist, was mich völlig irritiert ist, wenn man Studien anschaut, dann wird behauptet, das Gewicht nimmt nicht mit den Wechseljahren zu, sondern es steigt kontinuierlich. Was offensichtlich gut belegt ist, ist, dass das Fett, der Fettanteil nimmt zu, der Muskelanteil schwindet und netto gibt sich das die Waage, aber man nimmt stetig zu. Also es ist schon so, dass ein paar Jahre vor der eigentlichen letzten Regelblutung, also der Menopause, die Muskelmasse beginnt zu schwinden. Aber da das Fett gleichzeitig zunimmt, gleicht sich das aus. wenn ich das meinen Patientinnen erzähle, dass ich sage, wissen Sie, man nimmt gar nicht zu durch die Wechseljahre, dann zeigen die mir einen Vogel. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das auch nicht. Was die Studien aber auch alle zeigen, ist, dass es zur Verschiebung des Fetts kommt, zum Bauch. Tim, das weißt du viel, viel besser als ich. Und dass es weggeht vom Stamm, also bei den Frauen, weg vom Popo und den Oberschenkel in Richtung inneres Bauchfett. Ich selber habe dieses Rätsel, warum es manche Frauen gibt, die mir glaubhaft versichern, ich habe jetzt in einem halben Jahr 6 Kilo zugenommen, 10 Kilo zugenommen. Ich kann es nicht erklären und es bekümmert mich, weil ich würde diesen Frauen gern helfen. Das ist so. Also es ist ein super wichtiges Thema in der Sprechstunde. Hm.
Herr Holstein, haben Sie die Lösung?
Also ich habe jetzt auch nicht die, sage ich mal, das Wundermittel, ne? Das muss man ganz klar sagen. Aber also wir haben jetzt nicht konkret die Menopause untersucht, ne? Also wir haben uns ja diese Stoffwechseltypen angeschaut und gesehen, dass dort bei den Stoffwechseltypen auch eine Erklärung dafür ist, dass die Verschwender so viel essen können, dass die mehr braunes Fettgewebe haben. Und dieses braune Fettgewebe ist ja das gute Fettgewebe, was Energie verbrennt, statt Energie zu speichern. Und je mehr man dafür hat, desto besser ist das für den Stoffwechsel und auch für das Gewicht wahrscheinlich. Und wir wissen halt, dass ein Hormon braunes Fett aktiviert, unter anderem, und das ist Östrogen. So, und was geht mit der Menopause verloren? Östrogen. Und deswegen vermute ich da einen Zusammenhang, aber das ist noch nicht so richtig belegt, jedenfalls im Menschen nicht. Aber es gibt ganz interessante Studien, die in Tieren durchgeführt wurden, wo man das auch mal gesehen hat, welche Rolle Östrogen spielt. Man hat da einmal Ratten untersucht, denen man einmal die Eierstöcke entfernt hat und die dann kein Östrogen produziert haben. Und da hat man gesehen, dass zum Beispiel das braune Fett viel weniger aktiv ist und die Ratten dann auch deutlich an Gewicht zugelegt haben, so ungefähr 18-20%, und auch deutlich an Fettmasse insbesondere zugelegt haben und auch mehr gegessen haben. Und als man dann den Ratten, die im Prinzip, wo das Östrogen durch die entfernten Eierstöcke gefehlt hat, dann wieder Östrogen gegeben hat über Tabletten, da hat man gesehen, dass das braune Fett wieder aktiv wurde und das Gewicht normalisiert wurde und auch die Fettmasse. Also das hat schon irgendwie einen Einfluss und es gibt auch am Menschen einige Studien, die gezeigt haben, dass halt das braune Fett nach der Menopause auch nicht mehr so aktiv ist wie vor der Menopause. Also einige Studien haben gezeigt, dass es 3-mal so wenig aktiviert wird wie vor der Menopause und deswegen sehe ich da auch schon einen Zusammenhang zwischen den Problemen, die die Frauen beschreiben und dem ja veränderten Stoffwechsel, unter anderem durch das braune Fettgewebe. Aber das müssen wir natürlich noch viel besser erforschen. Ne?
Weil diese Idee, es könnten ja einige sagen, naja, wenn ich dann Hormontherapie mache, dann müsste ja das wieder zurückgehen oder würde sich ja wieder verbessern. Und den Effekt gibt es ja irgendwie nicht, Frau Schaudig, ne? So diesen 1:1-Effekt Hormontherapie und Gewicht.
Ja, ich denke da auch immer drüber nach, den gibt es auf keinen Fall. Es gibt manche wenige Frauen, die mit einer Hormonersatztherapie tatsächlich sagen, ich kann mein Gewicht jetzt leichter halten. Aber das ist ein kleiner Teil. Es ist umgekehrt so, dass es ja auch Frauen gibt, die behaupten, dass durch die Hormonanwendung sie zunehmen. Das konnte tatsächlich in keiner Studie in irgendeiner Form gezeigt werden. Also alle Studien, die ich kenne, sagen, durch Hormone nimmt man nicht zu. Wobei auch da gibt es Ausnahmen. Ich denke mal an die Antibabypille. Ich kenne junge Frauen, die die Antibabypille nehmen und sagen, seit ich die nehme, wache ich morgens auf und denke als erstes, was ist im Kühlschrank drin? Also die gibt es, das sind aber die Ausnahmen. Aber es gibt auch da junge Mädchen, die zunehmen durch die Antibabypille. Das sind nun hochdosierte Hormone. Also ich finde es schwierig und wir haben, glaube ich, über diese andere Studie schon mal gesprochen, auch mit den Mäusen, denen man die Eierstöcke entfernt hat. Man hat denen dann, ich kenne einen Versuch, den fand ich sehr abgefahren, wo man denen dann das Hormon aus der Hypophyse, also aus der Hirnanhangsdrüse, welches die Eierstöcke stimuliert, nämlich das FSH. Und dann hat man, also das geht ja hoch, wenn du die Eierstöcke entfernst und dann geht es, weil das Östrogen runtergeht, dann versucht die Hirnanhangsdrüse mit viel Ausschüttung von diesem follikelstimulierenden Hormon den Eierstock anzuregen. Und dann hat man diesen Mäusen einfach Antikörper für diese Rezeptoren, also für die Empfängerzellen von dem FSH gespritzt und siehe da, die Mäuse haben abgenommen und mehr braunes Fettgewebe entwickelt. Ich weiß nicht, warum man diesen Forschungsweg nicht weiter verfolgt hat, weil das wäre vielleicht das Rätsel der Lösung. Und dann ist es jetzt wieder so, das sehen wir täglich, manche Frauen, die Östrogen nehmen in den Wechseljahren, da geht das FSH sehr weit runter, aber nicht bei allen. Bei manchen bleibt es oben. Und gerade, das muss man auch sagen, mit der bioidentischen Therapie geht es eh nicht so runter.
Also FSH ist dann der versteckte Dickmacher, kann man das so sagen?
Ja, das kann man mit aller Vorsicht aus dieser Studie schließen. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Das wäre doch mal ein
interessanter Punkt.
Dich,
ja, definitiv. Also FSH und auch braune Fettaktivierung, das wäre auf jeden Fall was wir mal testen müssen. Also ich weiß halt, dass Östrogen da eine Rolle spielt. Lustigerweise, ne, was auch interessant ist, Östrogen wirkt jetzt auch nicht direkt auf das braune Fett. Also das wirkt über den Umweg auch des Gehirns. In dem Kontext würde es vielleicht auch irgendwie passen. Und es macht aber Sinn, das nochmal genauer zu untersuchen. Also ob es jetzt wirklich das Östrogen ist oder das FSH, was ja die Unterschiede macht im Stoffwechsel und in der Gewichtszunahme. Ne?
Wir wollen aber erstmal auf die Forschung schauen, die Sie schon gemacht haben, auf diese beiden Stoffwechseltypen. Ja. Und ehrlich gesagt, im ersten Moment, als ich das so gehört habe, es gibt unterschiedliche Stoffwechseltypen. Die einen nehmen zu, wenn sie den Kuchen nur angucken, die anderen können essen, was sie wollen. So ganz neu fand ich das nicht. Also, weil das hat man ja schon immer so gesehen, ne, an seinen Freunden, die spindeldürr waren und gegessen haben wie so ein Scheunendrescher. Aber was ist denn jetzt an Ihrer Forschung oder an diesem Ergebnis so neu? Was ist anders oder was wusste man vorher noch nicht?
Ja, also klar, man hat das natürlich vorher schon gesehen, sage ich mal, im täglichen Leben, ne? Kennt das jeder. Aber das Neue ist, dass wir jetzt halt eine wissenschaftliche Erklärung dafür haben und die gab es halt davor nicht. Ne? Man hat das so vermutet, ja, du hast halt einen schnellen Stoffwechsel, du hast einen langsamen Stoffwechsel. Aber als man das dann gemessen hat, den Stoffwechsel, also zum Beispiel den Energieverbrauch bei Menschen, hat man ja keine Unterschiede gesehen. Ja, und wir haben jetzt halt diese Unterschiede sichtbar gemacht durch so spezielle Stoffwechsel-Stresstests, so nenne ich das immer, die wir dann durchführen. Im Prinzip sorgen die dafür, dass die Stoffwechseltypen dann erst sichtbar werden, die sonst im Prinzip noch verborgen sind. Und das ist letztendlich das Neue, dass wir eine wissenschaftliche Erklärung haben, die es davor noch nicht so wirklich gab, ne, für eine Beobachtung, die viele Menschen machen. Aber Beobachtung heißt ja nicht, dass wir was erklären können. Und was wir gemacht haben ist, wir haben im Prinzip, und so nenne ich das immer, so eine Stoffwechsellupe angelegt, um diese unterschiedlichen Stoffwechseltypen sichtbar zu machen. Und diese Lupe bedeutet, den Stoffwechsel in einen Stress zu setzen. Und wir haben gesagt, das ist Nahrungsstress. Wir müssen also gucken, wie verhält sich der Stoffwechsel, wenn er besonders viel oder besonders wenig Nahrung bekommt. Und da haben wir zwei Experimente gemacht. Wir haben die Leute einmal fasten lassen für 24 Stunden, also für einen Tag. Und dann haben wir die Leute auch einmal überernährt für 24 Stunden. Und mit Überernährung meine ich, dass sie doppelt so viel Kalorien bekommen haben, wie sie eigentlich brauchen, um ihr Gewicht zu halten. Und dann haben wir uns den Stoffwechsel angeschaut. Und mit Stoffwechsel meine ich konkret, wir haben uns den Energieverbrauch angeschaut. Wie ändert der sich? Und da haben wir festgestellt, dass der Energieverbrauch höchst individuell sich ändert. Also schauen wir erstmal das Fasten uns an. Beim Fasten sehen wir, dass die meisten Menschen ihren Energieverbrauch in 24 Stunden absenken, was auch Sinn macht. Aber es gibt Menschen, die senken den nicht so stark ab und es gibt Menschen, die können sogar ansteigen mit ihrem Energieverbrauch beim Fasten. Und wir haben das gleich auch bei der Überernährung gesehen. Dort haben wir gesehen, dass manche Menschen im Prinzip ihren Energieverbrauch gar nicht erhöhen können bei der Überernährung, sogar abfallen, obwohl sie doppelt so viel Kalorien bekommen zum Essen. Ja? Und andere steigen sehr stark an. Und das Besondere war, dass zwischen diesen beiden Experimenten gab es eine Korrelation. Das heißt, die, die beim Fasten angestiegen sind mit ihrem Energieverbrauch, die sind auch bei der Überernährung sehr stark angestiegen. Und die haben wir dann verschwenderische Stoffwechseltypen genannt. Und die, die beim Fasten abgefallen sind, die sind auch bei der Überernährung nicht angestiegen oder eher abgefallen. Und die haben wir dann sparsame Stoffwechseltypen genannt. Also wir definieren diese Typen so sparsam, verschwenderisch, aber das ist ein Kontinuum. Das heißt, ne, es gibt in der Natur jetzt nicht schwarz und weiß, es gibt auch viele Schattierungen dazwischen. Ne, wir haben das bloß rein statistisch so definiert, das muss ich halt dazu sagen. Aber das ist das, was wir gefunden haben. Und es hat uns halt überrascht, dass es diesen starken Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Experimenten. Und wir haben dann im nächsten Schritt halt getestet, okay, haben die irgendeine Relevanz, diese Stoffwechseltypen? Und dann sind wir überhaupt erst darauf gekommen, dass wir damit wirklich erklären können, warum manche Menschen so viel essen können, wie sie wollen und nicht zunehmen. Weil wir haben dann halt Studien gemacht, wo wir Leute wirklich für mehrere Wochen überfüttert haben oder auf Diät gesetzt haben und dann geguckt haben, was passiert mit dem Gewicht, was passiert mit der Fettmasse. Und da konnten wir zeigen, dass die Menschen, die wir zum Beispiel überfüttert haben, für 6 Wochen haben wir das in einem Experiment gemacht, die haben alle Gewicht zugelegt, aber sehr unterschiedlich stark. Und die, die halt am wenigsten Gewicht zugelegt haben und am wenigsten Fett, das waren die mit verschwenderischem Stoffwechseltyp. Und die, die am meisten Gewicht und Fett zugelegt haben, waren die mit sparsamem Stoffwechseltyp. Und das war wirklich schon eine Hausnummer. Also wir haben gesehen, dass die mit Verschwendertyp, die haben 2% Gewicht zugelegt in den 6 Wochen. Und die haben alle 50% mehr Nahrung bekommen. Also stellen Sie sich vor, statt 2000 Kalorien müssen sie 3000 Kalorien pro Tag essen. Ne? Dürfen sich nicht mehr bewegen. Und das für 6 Wochen. Und die einen haben, wie gesagt, nur 2% zugenommen, die anderen aber 8%. Und das ist halt schon im Prinzip eine ganz schöne Hausnummer für 6 Wochen. Und wenn man das natürlich extrapoliert auf einen längeren Zeitraum, dann kann man das halt erklären, warum manche Probleme haben mit ihrem Gewicht und andere halt nicht. Ne? Bei der Diätstudie haben wir das halt auch gesehen. Ne? Da haben Menschen mit Übergewicht teilgenommen, die haben dann abgenommen bei uns. Die haben so eine Shake-Diät bekommen mit 50% der Kalorien, die sie eigentlich benötigen. Auch alles sehr gut kontrolliert. Wir haben die übrigens alle eingesperrt bei uns. Also ne, ich setze das immer so in Anführungszeichen. Das war natürlich alles freiwillig. Aber auch in der Überernährungsstudie und in der Diätstudie zusammen, wir haben die dort leben lassen auf unserer Station in unserem Forschungsinstitut. Und die durften auch nicht raus in den 6 Wochen. Und wir haben jede Nahrungsaufnahme mit Video protokolliert und sowas alles. Also war sehr umfangreich. Und auch dort konnten wir zeigen, dass die Leute halt mit sparsamem Stoffwechseltyp, die haben am wenigsten Gewicht verloren bei der Diät, ja, und die mit Verschwendertyp am meisten. Also in beide Richtungen konnten wir das halt zeigen. Wir haben halt, sind halt so auf diesen Trichter gekommen, das so zu assoziieren mit diesen, sage ich mal, im Volksmund bekannten Stoffwechseltypen, dass wir erstmal uns den Stoffwechsel genauer angeschaut haben und dann Experimente gemacht haben und dann gesehen haben, dass wir das damit erklären können, was viele Menschen im Alltag so erleben, ja, mit ihren Freunden und so.
Noch kurz zu dieser Studie, wie viele Menschen haben daran teilgenommen und waren das nur Männer oder waren da auch Frauen dabei?
Also, bei der Diätstudie, da haben 12 Leute teilgenommen. Es sind tendenziell eher wenig, weil das halt sehr aufwendige Studien sind, ne? Das muss man dazu sagen. Also in so einem Institut solche Forschungsstudien zu machen, wo man halt ein ganzes Team braucht, was 24/7 da die Patienten betreut, ist halt sehr aufwendig und das hat auch viele Jahre gedauert, weil natürlich nicht jeder die Studie beendet und nicht jeder die Einschlusskriterien erfüllt. Wir hatten bei dieser Diätstudie aber auch Frauen dabei, ich glaube 5 und 7 Männer. Bei der Überernährungsstudie hatten wir nur Männer, da waren das 7 Männer. Und es haben auch Frauen sich angemeldet, aber die haben das nicht beendet. Das war leider das Problem. Aber wir hatten jetzt nicht per se nur vor, Männer zu untersuchen. Aber in den meisten, sage ich mal, Studien, die wir durchführen, melden sich oft nur Männer an, ne? Und das ist so ein bisschen das Problem natürlich, was man hat, wenn man jetzt spezifisch Frauen untersuchen will. Was wir aber gemacht haben, ist, dass wir rein statistisch das, den Unterschied zwischen Mann und Frau rausgerechnet haben. Jedenfalls in der Diätstudie, da ging das. Die Zahl von 5 Frauen war zu gering, um da Unterschiede zwischen Mann und Frau nochmal dezidiert zu betrachten.
Ja. Und obwohl das so wenige Teilnehmer sind, weil sozusagen die Qualität der Studie aber eine andere ist, kann man trotzdem diese allgemeinen Schlüsse daraus ziehen.
Genau. Also das Spannende war, trotz dieser geringen Anzahl der Teilnehmer haben wir statistisch sehr signifikante Ergebnisse bekommen. Und das hat mich auch so ein bisschen motiviert zu sagen, okay, da muss biologisch irgendwas dran sein. Vor allen Dingen, weil wir das halt in unterschiedlichen Studien gesehen haben, dieses Ergebnis, ja. Und wir haben jetzt hier in Kiel eine neue Studie durchgeführt, die wir jetzt letztes Jahr gerade beendet haben, wo wir das nochmal wiederholt haben, dieses Diätexperiment mit Menschen, die übergewichtig waren. Und da waren auch Frauen dabei und die haben wir auf eine Diät gesetzt, wo sie auch Shakes bekommen haben für 3 Monate diesmal. Und dort haben wir auch den Stoffwechseltyp vorher gemessen und wir konnten genau das Gleiche zeigen, was wir in den USA gezeigt haben. Daher bestätigt mich das nochmal. Das waren jetzt 26 Leute, dass auch das Ergebnis irgendwie biologisch vorhanden sein muss und das kein Zufallsbefund sein muss. Und auch wenn die Probandenzahlen so gering sind, dass da was dahinter stecken muss. Ne?
Ich fand ja auch spannend in Ihrem Buch die Erkenntnis, dass die Evolution sich irgendwie schon was dabei gedacht hat, die Sparsamen sozusagen zu erfinden und die Verschwenderischen. Weil die Sparsamen sind gut durch Hungersnöte gekommen und die Verschwenderischen, die hatten gute Überlebenschancen bei der nächsten Pest- oder Cholera-Epidemie.
Genau. Also wir haben natürlich uns selber gefragt, warum gibt es denn so Verschwendertypen, ne? Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Erstens, es gibt immer eine Varianz in der Natur, ne? So wie nicht jeder Mensch gleich groß ist. Wir sind ja nicht alle 1,70 groß oder so, wir sind ja groß und klein. Einfach aufgrund des genetischen Pools, den wir haben und der genetischen Variation, haben wir auch immer eine Varianz in unserer Schnelligkeit des Stoffwechsels, sag ich mal. Und das kann halt ein Grund sein, warum es auch solche Verschwendertypen gibt. Aber sie können auch wirklich biologische Gründe haben, was dafür gesorgt hat, dass sie sich durchgesetzt haben, auch oder teilweise sich durchgesetzt haben, dass sie vielleicht ihre Körpertemperatur besser erhöhen können, weil wenn der Stoffwechsel schneller läuft und sie mehr braunes Fett haben, darüber sprechen wir wahrscheinlich noch, dass sie dann ja, ihre Körpertemperatur besser erhöhen können, um dann Infektionen besser bekämpfen zu können, weil Fieber erzeugen ist ein wichtiger Parameter, um erfolgreich sich gegen Krankheitserreger wehren zu können.
Ich meine, der Punkt ist, die sind ja nicht ausgestorben. Die müssen ja irgendeinen Vorteil gehabt haben, wie das ja immer ist mit allen Dingen. Ne? Dass ich zum Beispiel immer sage, dass die Menschen, die genetisch leichter, wo das Blut leichter gerinnt, die kriegen zwar mehr Thrombosen, aber die sind auch weniger verblutet bei der Geburt zum Beispiel, weil sie das Blut besser gerinnt. Also ich finde ja, ich suche immer nach dem Sinn. Ich habe noch nicht den Sinn gefunden, warum die armen Frauen schwitzen in Wechseljahren. Das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht rausgefunden.
Es gibt auch eine Studie, da muss ich noch mal kurz einhaken, die gezeigt hat, dass auch das braune Fettgewebe damit was zu tun haben kann mit den Hitzewallungen während der Menopause. Und da hat man nämlich 270 Frauen untersucht. Das war eine Studie auch von 2024. Und man hat da Frauen untersucht, die halt in den Wechseljahren waren oder sich gerade befunden haben. Und man hat dort einmal das braune Fettgewebe gemessen oder die Aktivität des braunen Fettgewebes mit so einer Wärmebildkamera, wo man im Prinzip ja so ein bisschen, weil das braune Fettgewebe, wenn es aktiv ist, macht es mehr Wärme und das sitzt hier so im Schlüsselbeinbereich, im Halsbereich, also nicht da, wo man denkt, wo Fettgewebe sitzt, sondern es sitzt hier so am Hals und da hat man diese Wärmebildkamera draufgehalten und hat gesehen, dass die Frauen, die halt vermehrt ja berichteten über Hitzewallung, dass die auch eine erhöhte Aktivität von braunem Fettgewebe hatten oder eine erhöhte Aktivität mit mehr Hitzewallung in Zusammenhang stand. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Und das würde ja ganz gut zu dieser Idee passen. FSH-Peaks, ne, gibt es dann auch in der Menopause und das kann dann eventuell auch dann mal ganz viel und dann ganz wenig FSH wieder sein und dann halt eventuell das braune Fettgewebe aktivieren, muss halt noch untersucht werden. Aber diesen Zusammenhang, der wurde einmal beschrieben auf jeden Fall.
Ich habe noch eine andere Frage, Tim. Mir ist auch aufgefallen bei deinem Buch, dass die Beispiele, die du bringst, zumindest kam es bei mir so an, dass es eben immer eher Frauen sind, die darüber gejammert haben, dass sie so leicht zunehmen. Und es waren immer eher Männer, die essen konnten, so viel sie wollten. Also zumindest kam es bei mir so rüber. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder ist es schon so, dass es mehr Frauen gibt, die sparsam sind und mehr Männer, die Verschwender sind? Habt ihr das mal angeguckt?
Ehrlich gesagt wissen wir das noch nicht. Also so würde ich das auch nicht sagen. Also wenn das im Buch so entstanden ist, dieser Eindruck, dann ist das so zufällig entstanden. Wir haben diese Stoffwechseltypen noch nicht auf großer Populationsebene untersucht, weil das Problem ist, dass es zu kompliziert ist, aktuell die zu messen. Also wir brauchten dafür große Stoffwechselkammern. Das sind so Räume, wo man eine Person hineinpackt und da kann die dann 1-2 Tage drin leben. Da machen wir diese Tests. Aber so ein Raum kostet 1 Million Euro und die gibt es zum Beispiel in Deutschland nur 5-6 Mal. Und ich habe jetzt schon das Messverfahren vereinfacht, sodass wir nur so eine Mahlzeit den Leuten geben müssen und danach messen wir den Energieverbrauch für 3 Stunden und messen auch bestimmte Hormone. Und das war jetzt auch Teil meiner neuesten Studie, wo wir aktuell das Paper für schreiben. Und da können wir schon mehr Leute mit untersuchen. Und wenn das dann gut klappt und wir vielleicht bloß noch so eine Mahlzeit geben müssen und ein Hormon messen, dann können wir schon mehr Leute untersuchen und dann kann ich auch mehr sagen, wie die Verteilung ist. Ne? Aktuell kann ich es aber nicht sagen. Ich würde aber eher mal sagen, dass das nicht unbedingt so sein muss, dass Frauen jetzt mehr dieser sparsame Typ ist, auf jeden Fall als Männer. Was interessant ist, ist in einigen Bildgebungsstudien, wo man das braune Fett gemessen hat, kam heraus, dass Frauen sogar etwas mehr aktives braunes Fett haben, also vor der Menopause, als Männer. Ja, also da will ich mich noch nicht festlegen.
So, und jetzt müssen wir das mit dem braunen Fett erstmal erklären. Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, aber Sie haben sich gedacht, okay, wir haben diese verschiedenen Stoffwechseltypen festgestellt. Was unterscheidet die denn? Also so habe ich mir das jetzt erklärt. Und auf dieser Suche haben Sie das mit dem braunen Fett entdeckt.
Genau, also so kann man das verstehen, wenn man als Forscher so eine Beobachtung macht. Man sieht diese Unterschiede im Energieverbrauch, dann macht man diese Studien, wo wir sehen, wir können mit diesen Stoffwechseltypen vorhersagen, wer gut Gewicht verliert, wer Gewicht zunimmt bei einer Überernährung, dann wollen wir natürlich wissen, was ist denn jetzt dafür verantwortlich, weil wir sehen ja erstmal nur die Unterschiede im Energieverbrauch. So, und dann haben wir bestimmte Hormone gemessen, die mit dem Energieverbrauch in Zusammenhang stehen. Da haben wir zum Beispiel das Hormon Leptin gemessen. Das ist das Hormon, was das eigene Fettgewebe ausschüttet und was dem Gehirn sagt, okay, die Fettspeicher sind voll, du musst nichts mehr essen. Du kannst sogar deinen Energieverbrauch erhöhen. Und wir haben gesehen, dass Menschen, die so einen sparsamen Stoffwechseltyp haben, dass die letztendlich ihr Leptin schneller absenken und damit auch eher in so einen Energiesparmodus geht, weil dann das Gehirn denkt, oh, meine Fettspeicher sind leer, ich muss jetzt Energie sparen, also wird der Energieverbrauch auch gedrosselt. Und die Verschwender haben das halt nicht. Ja? Und dann haben wir auch noch gesehen, dass das Hungerhormon Ghrelin, was vom Magen gebildet wird und was einem hungrig werden lässt, dass das bei den sparsamen Typen stärker ansteigt, wenn sie nichts essen, als bei den Verschwendern. Also die Sparsamen verbrauchen vielleicht nicht sogar nur weniger, sondern essen auch mehr. Jedenfalls durch das Hungerhormon Ghrelin haben sie mehr Hunger. Und dann gibt es noch ein weiteres Hormon, was wir gemessen haben, und zwar Adrenalin und Noradrenalin. Und diese Hormone, die sind auch sehr wichtig. Es sind im Prinzip Stresshormone, aber ich sage immer gute Stresshormone, die auch letztendlich den Stoffwechsel ankurbeln. Und wir haben gesehen, dass wenn wir die Leute fasten lassen, dass die Verschwendertypen so ein bisschen in so einen Fastenstress kommen. Ihr Adrenalin, Noradrenalin steigt etwas an, währenddessen bei den Sparsamen das nicht passiert. Und das kann auch erklären, warum die Verschwendertypen irgendwie ja zu mehr Energieverbrauch neigen. Und dann haben wir noch ein Hormon identifiziert. Und zwar haben wir gesehen, dass die Verschwendertypen, wenn wir die überernähren, sehr viel von einem Hormon produzieren, das nennt sich FGF21. Und das ist ein Hormon, was in der Leber gebildet wird. Und dieses Hormon ist ein gutes Stoffwechselhormon. Und das aktiviert unter anderem braunes Fettgewebe. So, braunes Fettgewebe, hatte ich schon gesagt, ist im Prinzip die Heizung unseres Körpers, wärmt uns auf und verbraucht dafür Energie. Es verbrennt Zucker und Fette, um letztendlich Wärme zu erzeugen. Und es sitzt hier im Schlüsselbeinbereich, im Halsbereich. So. Und als wir diese starke Reaktion gesehen haben bei der Überernährung, bei den Verschwendertypen, ne, da ist dieses FGF21 im Prinzip fast 3 bis 4 Mal so stark angestiegen bei den Verschwendertypen. Und da haben wir dann uns gefragt, okay, hat das vielleicht auch was mit braunem Fettgewebe zu tun? So, und dann haben wir erstmal ein Experiment gemacht. Wir haben dann die Leute wieder in unsere Stoffwechselkammer gepackt. Aber dann haben wir die Temperatur runterreguliert auf 19 Grad, was schon kalt ist. Ne? Die Forschung wurde in Phoenix, Arizona gemacht. Das ist in der Wüste. Da ist dann im Sommer mal so 40, 50 Grad. Also für die Leute ist 19 Grad sehr kalt. Ja, das ist so Klimaanlagentemperatur. Gut, und die durften natürlich keine Jacke und sowas anziehen und haben dann da einen Tag verbracht in dieser Stoffwechselkammer. Wir haben wieder den Energieverbrauch gemessen. Und was interessant war, wir haben dann gesehen, dass die Leute, die einen sparsamen Stoffwechseltyp hatten, die konnten ihren Energieverbrauch nicht steigern in der Kälte. Aber die mit verschwenderischem Stoffwechseltyp, die konnten das schon. Und dann haben wir gedacht, okay, dann ist da wirklich vielleicht was dahinter, weil wir wussten ja, FGF21 aktiviert braunes Fett. Braunes Fett sorgt dafür, dass uns bei kälteren Temperaturen warm wird. Und wenn man halt nicht viel braunes Fett hat, dann wird einem halt auch nicht warm, man produziert keine Wärme in der Kälte. Und dann haben wir gedacht, okay, dann messen wir doch mal das braune Fett direkt bei den verschiedenen Stoffwechseltypen. Und dann konnten wir wirklich zeigen, dass die Menschen mit verschwenderischem Stoffwechseltyp wirklich mehr aktives braunes Fett besitzen, als die mit sparsamem Stoffwechseltyp. Und so bin ich dann auch auf diese ganze Schiene braunes Fett überhaupt gekommen. Ne, weil wir das dann im Nachhinein halt identifizieren konnten als einen möglichen Mechanismus des verschwenderischen Stoffwechseltyps.
Sie haben gesagt, das sitzt oben so Schlüsselbein, wo noch? Am Rücken auch?
Genau.
Oben?
Ja, genau. Also der Hauptteil sitzt so im Schlüsselbeinbereich und im Halsbereich, ja. Und es sitzt auch noch entlang des Rückens.
Es wäre jetzt nicht, dass man sagt, oh, da ist aber viel Fettmasse oder so. Das ist, also es ist sozusagen gar nicht vergleichbar mit, was weiß ich, Bauch oder.
Nee, das ist eine ganz andere Dimension. Also ich stelle auch immer in meinen Vorträgen immer die Fangfrage, wie viel braunes Fett haben wir? Dann können die Zuhörer immer aus bestimmten Antworten auswählen. Und da ist dann so 100 Gramm und 5 Kilogramm sind dann so Antwortmöglichkeiten. Und viele klicken in der Tat so auf die 5 Kilogramm, weil sie denken, ah, ich habe vielleicht viel braunes Fett. Aber es sind in der Tat viel weniger. Es sind so 100 bis 300 Gramm braunes Fett, die wir haben. Das ist extrem wenig im Vergleich zu dem weißen Körperfett, also dem schlechten, dem Speicherfett. Ja. Und es sitzt halt in dem Schlüsselbein und Halsbereich und entlang des Rückens so verstreut, sodass man jetzt gar nicht das sieht oder dass das irgendwie auffällt, dass man da viel Fett hat. Ja. Das braune Fett im Menschen nennt man auch beiges Fettgewebe eigentlich, weil es nicht so braun ist wie das wirkliche braune Fett zum Beispiel bei Nagetieren oder bei Säugetieren. Weil das braune Fett ist dann nochmal bräuner, um das so zu sagen. Und das kommt auch von den Muskelzellen ursprünglich. Ja. Und bei Menschen ist es eher so eine Mischform, die aus Fettgewebszellen kommt, aber die trotzdem die Fähigkeit hat, braun zu werden. Und da muss ich vielleicht auch sagen, was heißt denn jetzt braun überhaupt? Ja, das fragen sich jetzt vielleicht einige Zuhörerinnen. Und das Braun an dem Braunfett, das sind die sogenannten Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke unserer Körperzellen, die im Prinzip Zucker und Fett verbrennen, um daraus Energie zu erzeugen. Und das braune Fett hat sehr viel von diesen Mitochondrien und die enthalten besonders viel Eisen. Und dieses Eisen gibt dann den Mitochondrien die braune Farbe. So, und das braune Fett ist halt im Menschen eher das beige Fett, wie ich schon gesagt habe. Und das kann halt, wenn es nicht benutzt wird, wird es halt eher so weißer wieder. Also das entwickelt sich dann eher wieder zu der typischen Fettzelle. Und wenn es halt benutzt wird, dann kann es wieder auch brauner werden. Also wenn das Fett regelmäßig aktiviert wird, dann kann es auch sich mehr so in so einen braunen Typ wieder umwandeln oder in einen beigen Typ. Ja? Also ganz elementar wichtig ist es für Babys, weil Babys, wenn die auf die Welt kommen, die können nicht so viel zittern, um Wärme zu erzeugen, wie wir Menschen, also erwachsene Menschen. Und die haben bis zu 4% ihrer Körpermasse sind braunes Fettgewebe. Das ist schon echt eine Menge. Und die haben das vor allen Dingen auch hinter dem Schulterblatt lustigerweise liegen, also gar nicht da, wo die erwachsenen Menschen das liegen haben. Und man dachte im Prinzip bis vor 15 Jahren, dass erwachsene Menschen gar kein braunes Fett besitzen und nur Babys. Und da hat man aber gesehen, vor 15 Jahren erst, ne, also es ist noch recht neu, die Forschung, dass auch erwachsene Menschen braunes Fett besitzen, aber nicht mehr so viel, eher so halt 100 bis 300 Gramm, also 0,5% der Körpermasse und auch im Halsbereich halt. Ne? Also das sind die Unterschiede, die man dann gesehen hat.
Darf ich kurz zwischenfragen? Das mit den Mitochondrien, dass die Farbe ausmachen, finde ich schon mal super spannend. Hat man denn Untersuchungen oder weiß man, dass Tiere, die zum Beispiel einen Winterschlaf machen oder die irgendwie in sehr kalten Gebieten leben, haben die mehr braunes Fett oder weiß man das nicht?
Also, wir wissen, dass lustigerweise wurde so auch das braune Fett entdeckt von Konrad Gessner, einem Schweizer Naturforscher. Wir wissen, dass das braune Fett eine elementar wichtige Funktion beim Winterschlaf spielt. Und Konrad Gessner hat das im 16. Jahrhundert entdeckt. Er hat das erstmals in so einem Naturatlas beschrieben, den er angefertigt hat. Und da hat er das Murmeltier auch beschrieben. Und das Murmeltier hält auch Winterschlaf. Und ihm ist aufgefallen, dass es so eine spezielle Drüse hat, die irgendwie nach dem Winterschlaf anspringt, um das Murmeltier wieder aufzuwärmen. Und die hat er dann Winterschlafdrüse genannt. Und später ist dann rausgekommen, dass eigentlich das braune Fettgewebe damit gemeint war. Und wir wissen also, dass braunes Fettgewebe super wichtig ist für Säugetiere, die Winterschlaf halten, um nach dem Winterschlaf wieder aufzuwachen und sich sozusagen wieder aufzuwärmen. Ne? Und wir wissen auch, dass, also vom Menschen her, dass Menschen, die eher in nördlicheren Regionen leben, in kälteren Regionen, mehr Gene aktiviert haben, die braunes Fett auch ja, stimulieren oder jedenfalls die Aktivität fördern. Und Menschen, die in südlichen, wärmeren Regionen leben, halt eher Gene aktiviert haben, die das braune Fett abschalten. Also da gibt es schon große oder größere Studien, die man durchgeführt hat, wo man das gesehen hat, dass es je nach Breitengrad, auf dem man lebt, dann auch unterschiedliche Aktivierung von braunem Fett gibt, was ja auch Sinn macht. Aber so richtig große Studien, wo man das braune Fett mit dieser Bildgebung sichtbar gemacht hat, die gibt es leider noch nicht so. Und diese Bildgebung nennt sich PET-CT. Da spritzt man radioaktiv markierten Zucker in das Blut und dann werden alle Gewebe schwarz, die dann viel Zucker verbrennen und da kann man halt das braune Fettgewebe sichtbar machen. So eine Studie hat man da noch nicht gemacht, aber man sieht halt die Unterschiede, je nachdem, ob es kälter oder wärmer ist. Ne?
Und jetzt haben Sie sich weiter gefragt, okay, also wir haben diese Stoffwechseltypen und der eine hat mehr braunes Fett oder kann das schneller aktivieren. Ob man das trainieren kann, dieses braune Fett, dass sozusagen auch die sparsamen Typen vielleicht wieder mehr braunes Fett haben, was dann auch den Stoffwechsel ein bisschen ankurbelt. Das haben Sie sich auch noch angeschaut. Was ist denn daraus gekommen?
Genau, also das haben wir uns angeschaut, beziehungsweise wollen wir uns noch anschauen. Ich habe jetzt gerade eine Studie geplant, wo wir so Kaltwasserbäder durchführen wollen. Ne? Also braunes Fett wird ja durch Kälte aktiviert und dann wollen wir gucken, ob wir durch kalte Wasserbäder das braune Fett aktivieren können und den Stoffwechsel verbessern können. Es gibt aber Studien von Kollegen von uns, die schon gemacht wurden und da hat man natürlich Kältestudien gemacht schon, hat Leute meistens so in kalte Räume gepackt und geguckt, ob das braune Fett aktiviert wird. Und da gibt es wirklich gute Ergebnisse, die gezeigt haben, dass das braune Fett aktiviert werden kann. Also Er hat zum Beispiel mal eine Studie gemacht mit 17 Probanden, da waren auch Männer und Frauen dabei, waren alles junge Leute. Und die hat man für 10 Tage lang in so einen kalten Raum gepackt, für 6 Stunden am Tag, so 16 Grad war der Raum kalt. Und dann haben die Leute gesehen, dass das braune Fettgewebe wirklich angestiegen ist bei den Leuten. Also das ist um 40% nach oben gegangen. Und das haben die wirklich gemessen, also wie viel Volumen das zugenommen hat. Und die haben auch die Wärmeproduktion gemessen und die ist bei den Menschen auch so um 65% angestiegen. Und die Menschen wurden auch nach den 10 Tagen, haben sie sich angenehmer gefühlt in der Kälte. Da gab es auch keinen Unterschied, interessanterweise, zwischen Männern und Frauen. Also bei beiden hat das gut funktioniert. Das sind also schon Studien, die zeigen, dass das funktioniert. Es gab auch eine Winterschwimmerstudie aus Dänemark, die auch gezeigt hat, dass Leute, die regelmäßig Winterschwimmen gehen, im Vergleich zu Leuten, die das nicht machen, dass die mehr braunes Fettgewebe haben und das auch besser aktivieren können.
Und der Tipp ist sozusagen, setzt euch mehr der Kälte aus. Aber ich habe natürlich keinen Bock, irgendwie 8 Stunden im Büro zu frieren und mit kalten Händen da zu sitzen. Und am Ende bin ich krank. Also gibt es so irgendwie so pragmatische Ratschläge, die wir den Frauen mit auf den Weg geben könnten? Also weil die haben ja auch keine Zeit, stundenlang irgendwo in Tests zu machen oder...
Richtig, also genau. Man muss erstmal ganz klar sagen, braunes Fett und die Aktivierung mit Kälte ist auch jetzt kein Wunderheilmittel. Ne? Das bedeutet jetzt nicht, wenn man regelmäßig Eisbaden geht zum Beispiel, dass man dann auf einmal schlank wird und seine Kilos verliert. Das ist nicht so, ne? Aber braunes Fett kann halt einen Beitrag dazu leisten, den Stoffwechsel gesünder zu machen. Und meine Tipps sind, man muss jetzt nicht den ganzen Tag frieren. Ne? Man kann Kältesnacks einbauen in seinen Alltag, wo man sich nur kurzfristig der Kälte aussetzt. So mache ich das auch. Also ich dusche immer kalt morgens zum Beispiel. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann fahre ich meistens in kurzer Hose und T-Shirt auch im Winter mit dem Fahrrad. Ja, ich bade auch Eis und so natürlich oder ich gehe auch manchmal Eisbaden. So, aber ich sitze auch gern im warmen Büro und ich habe abends auch mal, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder wenn ich zu Hause was esse, mache ich mir auch sogar eine Wärmflasche. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht so der Kältefanatiker. Man muss das so sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel das braune Fetttraining vergleicht mit Sporttraining, also mit körperlicher Aktivität, dann ist es ja auch so, dass wir jetzt nicht empfehlen, dass Leute 24 Stunden am Tag Sport machen. Ne, sondern man macht eine gewisse Zeit lang Sport, aber dann gibt man dem Körper auch wieder Zeit für Regeneration. Und so ist das auch mit dem braunen Fett. Ne, also man trainiert das braune Fett, indem man solche Kältereize setzt, gezielt und kontrolliert, aber danach auch wieder sich in normalen, warmen Umgebungen aufhält. Es geht so ein bisschen darum, was ich halt auch in meinem Buch empfehle, dass man so ein bisschen rauskommt aus der Komfortzone und seinem Körper wieder ein bisschen die Reize gibt, die er eigentlich braucht, um richtig zu funktionieren. Und dazu zählt halt auch der Kältereiz, weil früher als Jäger und Sammler waren wir regelmäßig Kältereizen ausgesetzt und unser Körper hat halt Verteidigungsmechanismen dagegen aktiviert. Und aktuell benutzen wir die gar nicht mehr, weil wir halten uns die ganze Zeit nur noch so in warmen, gemütlichen Umgebungen auf, haben eine Jacke, haben ein Auto. Wir müssen eigentlich gar nicht mehr raus in die Kälte. Und dann weiß unser Körper mit seinen Verteidigungsmechanismen gar nicht mehr, was er machen soll. Und dadurch geht dann aber auch der Körper so ein bisschen kaputt oder der Stoffwechsel. Jedenfalls ist das meine Ansicht auf das Thema jetzt mal so, ohne direkt da harte Studien liefern zu können. Aber so sehe ich das aus meiner eigenen Sicht. Und deswegen denke ich, dass so regelmäßige Kältereize, die man einfach mal so in seinen Alltag integriert, in kurzen Zeitperioden, dafür sorgen, dass man seinen Stoffwechsel gesünder macht. Und wenn man das dann noch kombiniert mit anderen Tricks, die den Stoffwechsel fördern, dann kann man halt auch vielleicht was erreichen.
Die kommen gleich noch. Frau Schaudig, ich will jetzt kurz uns mal outen. Ich bin der totale Warmduscher und ich gehe nicht mal im Sommer in die Ostsee, weil mir das zu kalt ist. Also meine Kinder machen sich schon immer lustig über mich. Waren Sie schon mal Eisbaden, Frau Schaudig? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Mein Sommerurlaub sieht so aus, dass ich im Strandkorb sitze und aufs Meer drauf gucke und auf gar keinen Fall reingehe, weil auch mir ist es viel zu kalt. Aber ich habe dazu trotzdem noch mal eine Frage. Ist es nicht so, wenn jetzt die Sparsamen kalt sich der Kälte aussetzen, ist nicht deren Körper dann so programmiert, dass sie sich dann die Energie doppelt zurückholen hinterher? Dass sie dann dafür mehr Hunger kriegen? Weil deren Stoffwechsel ist ja programmiert darauf, Fett zu speichern, mehr als bei den Verschwendern. Und jetzt wird sozusagen Energie verschwendet und dann holen die sich das einfach wieder. Also ich kenne ja auch Leute, die mit dem täglichen Fitnessstudio zunehmen, weil sie nämlich nach dem Sport so viel Hunger haben, dass sie dann den Orangensaft trinken und was auch immer und es dann letztlich nichts bringt.
Ja, definitiv. Also da sprichst du mir aus dem Herzen sozusagen, weil Allein durch die Erhöhung des Energieverbrauchs abzunehmen ist halt sehr schwierig. Da zählt auch das braune Fett dazu, aber auch Sport. Wir wissen, dass Sport allein nicht schlank macht, weil unser Körper ist schlau oder unser Gehirn ist vielmehr sehr schlau. Wenn er an der einen Stelle merkt, dass Energie verloren geht, ne, oder dass wir sehr viel Energie verbrauchen, dann will er das sich an der anderen Stelle wiederholen. Und dann kriegen wir automatisch mehr Hunger. Und wir haben das auch in unseren eigenen Studien gezeigt, dass Menschen, die jetzt sich mehr der Kälte aussetzen, dass die im Prinzip generell auch danach etwas mehr Hungergefühl haben, um dann die verlorenen Kalorien dann wieder reinzuholen. Ne? Und davon könnten insbesondere die sparsamen Stoffwechseltypen noch mehr betroffen sein, weil die halt mehr von diesem Hungerhormon Ghrelin dann noch ausschütten im Vergleich zu den Verschwendertypen. Das haben wir aber noch nicht gezeigt. Das müssten wir nochmal beweisen. Aber das glaube ich auf jeden Fall, dass das eine Erklärung sein kann, was nochmal zusätzlich die Sparsamen benachteiligt. Aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass man da nicht in die Kälte gehen soll, weil wenn man erstmal vielleicht mehr braunes Fett aufgebaut hat, dann ist es so, dass sich der Stoffwechsel vielleicht auch dann ändert und dann zum Beispiel das Hungergefühl nicht mehr so stark wird und man dann vielleicht nicht dicker wird durchs Eisbaden, als man sonst wäre. Ne? Also das ist so ein bisschen die Idee. Ich habe jetzt jedenfalls noch keine Leute gehört, die Eisbaden machen und dadurch zugelegt haben. Aber natürlich muss man das berücksichtigen. Ne? Man muss das berücksichtigen, dass natürlich der Energieverbrauch durchs Eisbaden jetzt nicht so stark erhöht wird und auch die Hungersignale natürlich nicht ignoriert werden dürfen, dass man jetzt halt nicht auf jeden Fall abnimmt dadurch. Ne? Aber das heißt jetzt auch nicht, dass man sich zurücklehnt. So. Also das ist ja die gleiche Erklärung mit Sport. Bloß weil Sport dafür sorgt, dass wir mehr Hunger bekommen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt keinen Sport machen sollen. Also Sport hat ja noch sehr viele positive Effekte, genauso wie braunes Fett auch sehr viele positive Effekte hat. Denn was macht braunes Fett? Braunes Fett ist nicht nur ein Heizofen, sondern auch eine Hormondrüse. Das schüttet sehr viele Hormone aus, wenn es aktiv ist, die unseren Stoffwechsel wiederum in ganz anderen Bereichen, in ganz anderen Organen verbessern, zum Beispiel in der Leber etc. Ne, und also ich möchte für mich auf jeden Fall sehr viel braunes Fett haben, damit es schön sehr aktiv ist und dann halt die ganzen positiven Effekte in meinem Körper bewirkt. Ne, und ich muss noch was dazu sagen. Wir wissen, dass Menschen, die sehr viel aktives braunes Fett haben, dass die einfach, auch wenn sie dicker sind, metabolisch gesünder sind. Die haben weniger Diabetes, die haben weniger Fettstoffwechselstörungen, die haben weniger Bluthochdruck und weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ne, und das ist richtig gut gezeigt in einer tollen Studie mit über 50.000 Leuten, wo man das braune Fett gemessen hat und dann geguckt hat, was haben die für Erkrankungen. Und es gibt gute Studien an Mäusen, wo man braunes Fett mal aktiviert hat mit Medikamenten und gesehen hat, wenn das braune Fett richtig aktiviert ist, dann entwickeln die einfach keine Arterienverkalkung. Ja, und also ich sehe da einen wichtigen Zusammenhang, der über die Gewichtsabnahme oder Zunahme hinausgeht, nämlich dass braunes Fett auch für unseren ganzen Körper einfach gesund ist.
Okay, also es gibt sozusagen auch Menschen, die ein bisschen zu Übergewicht neigen, aber trotzdem sehr viel braunes Fett haben durch ihren Lebensstil, weil sie sozusagen Richtig. Eigentlich einen ganz gesunden
ja,
Lebensstil
oder genetisch.
Haben. Oder genetisch.
Oder genetisch. Genau, also wir reden ja oft von den gesünderen Dicken oder den gesunden Dicken, obwohl ich eher von den gesünderen Dicken spreche. Und diese Studie, die da durchgeführt wurde, die wurde auch in den USA durchgeführt, die konnte das halt gut erklären, warum manche Menschen dick sein können, aber trotzdem metabolisch gesund, sodass sie keinen Diabetes bekommen. Und das könnte das braune Fett für verantwortlich sein, denn Menschen, die halt dick sind und mehr braunes Fett haben, sind halt tendenziell nicht von diesen Nebenwirkungen der Adipositas betroffen, um das mal so zu sagen.
Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass mit dem braunen Fett, das ist alleine sozusagen nur Eisbaden gehen und ansonsten sich hinterher ungesund ernähren und sich die ganzen Zuckerbomben reinzuhauen, das funktioniert ja auch nicht. Deshalb finde ich in Ihrem Buch eigentlich ganz schön, am Ende gibt es ja ganz konkrete Tipps, da gibt es so einen 6-Wochen-Plan und ich muss mal sagen, das finde ich irgendwie auch alles sehr machbar. Also ich fand mich da irgendwie eigentlich ganz gut abgeholt, auch als jemand, der sich ja eh auch so versucht, schon ein bisschen gesünder zu ernähren. Und dass ich eben auch gucken muss, was esse ich und wann esse ich. Ne?
Genau.
Dann komme ich mal zu dem ersten Tipp. Sie sagen, vor jedem großen Essen soll ich Gemüse als Vorspeise essen, also vor jeder Hauptmahlzeit so eine kleine Portion rohes Gemüse. Warum?
Also ich mache das ja auch so. Ich mache die Tipps, die ich da sage, wirklich auch selber, bis aufs Morgensessen. Ich esse abends meistens, aber also ich denke, dass es gut ist, erstmal Gemüse zu essen. Warum? Weil Gemüse ist sehr ballaststoffhaltig und vor allen Dingen sehr gesund. Und wenn wir jetzt unsere Mahlzeit damit starten, dann schmeckt das Gemüse noch. Ne? Stellen Sie sich vor, sie essen erstmal die leckere Speise und dann vielleicht noch ein Dessert oder so, dann wollen sie kein Gemüse mehr essen. Man sollte das Gemüse dann essen, im Prinzip, wenn es am besten schmeckt. Und das ist immer am Anfang, weil das Gemüse enthält am wenigsten Zucker, ja, der halt gut schmeckt, und am wenigsten Fett, was auch gut schmeckt. Und deswegen mögen wir das dann nicht mehr, wenn wir schon die zucker- und fettreichen Sachen gegessen haben. Erstens, weil dieses rohe Gemüse hat sozusagen noch eine sehr intakte Verpackung. Denn eine Verpackung oder eine Nahrungsverpackung, von der ich oft spreche, die muss erstmal sehr schwer verdaut werden vom Körper. Und das kostet Energie. Das heißt, wenn wir unsere Verdauungsenergie, unseren Stoffwechsel ankurbeln wollen, dann sollten wir möglichst Sachen zu uns nehmen, die nicht vorverdaut sind. Also zum Beispiel gekochtes Gemüse. Ja, weil das ist ja dann schon gekocht. Dort sind im Prinzip schon viele Nahrungsbestandteile so vorverdaut, sodass unser Körper gar nicht mehr so viel Verdauungsenergie einsetzen muss. Und wenn wir das roh essen, dann muss unser Körper wirklich was tun, um die Nahrungsbestandteile rauszuextrahieren. So, und der andere Grund ist, wenn wir es roh essen, dann müssen wir viel mehr kauen. Und wir wissen, da gibt es auch gute Studien, die zeigen, dass regelmäßiges Kauen und auch wirklich starkes Kauen den Energieverbrauch zusätzlich nochmal erhöht. Und natürlich auch unseren Kiefer stärker macht. Also wenn man sich mal vorstellt, man beißt jetzt in so eine schöne Mohrrübe rein, ne, die halt noch roh ist, dann muss man ganz schön knacken, ne? Und so ist das sozusagen positiv für unseren Stoffwechsel. Daran ist ja unser Magen-Darm-Trakt auch gewöhnt, so eine Nahrung zu essen. Und dann haben rohes Gemüse oder Gemüse generell hat auch viele Ballaststoffe. Und die Ballaststoffe, die sorgen dafür, dass unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien ernährt werden. Die freuen sich darüber und können das weiterverdauen. Und die Ballaststoffe kleiden auch so ein bisschen den Magen-Darm-Trakt aus, sodass, wenn wir danach dann so zuckerreiche Sachen essen, also die Hauptspeise oder das Dessert, dass dann im Prinzip unser Blutzucker nicht so stark und so schnell ansteigt, sondern eher langsamer, weil der sich durchmischt mit den Ballaststoffen, die dann schon im Magen-Darm-Trakt sind und dann halt nicht mehr so eine schnelle Aufnahme erfolgt. Also das sind alles Gründe, warum ich das mache. Und ich finde das halt einfach toll, so lecker Gemüse, Kohlrabi, Mohrrüben, Pilze, roh zu essen. Ich mache das meistens, während ich mein Hauptgericht zubereite. Und dann snacke ich nebenbei so die Sachen und dann weiß ich, jetzt habe ich schon mal echt gute Sachen gegessen und dann freue ich mich aufs Hauptgericht.
Dann proteinreiche Kost. In jeder Mahlzeit gute Proteine einbauen, 25 bis 30 Gramm.
Ja, genau. Also das hat damit zu tun, dass wir wissen, das haben wir auch in unseren eigenen Studien gesehen, dass Proteine die Verdauungsenergie nochmal zusätzlich sehr stark erhöhen, weil sie für den Körper sehr schwer zu verdauen sind. Der muss auch wieder sehr viel dafür leisten, die Proteine zu spalten, ihre Aminosäuren und die dann auch wieder zu benutzen und im Körper einzubauen oder zu verstoffwechseln in Harnstoff. Und das kostet sehr viel Energie. Bis zu 30% der Kalorien, die in Proteinen sind, gehen einfach flöten für die Verdauung und für die Verstoffwechselung der Proteine. Und wenn wir also davon sehr viel essen, dann haben wir da nochmal eine erhöhte Verdauungsenergie. Aber gleichzeitig sorgen Proteine dafür, dass wir auch schnell satt werden. Denn Proteine sorgen dafür, dass das Sättigungssignal im Körper und im Gehirn nochmal zusätzlich angetrieben wird. Und das sind Gründe, wo ich immer denke, das macht super Sinn, dann sich proteinreich zu ernähren. Da bin ich jetzt ja auch nicht der Einzige, der das erzählt. Das ist ja gerade auch so ein Trend, das zu machen, ne? Bloß wichtig ist vielleicht, wenn man jetzt so proteinreiche Lebensmittel isst, dass man eher so naturbelassene isst und nicht diese Fertig-Protein-Lebensmittel, ne? Weil viele Hersteller sind jetzt auf den Trichter gekommen, ja, komm, ich schreibe jetzt bei meinen Lebensmitteln High-Protein drauf und dann kaufen das die Leute. Aber das ist dann hochverarbeitet, High-Protein. Ist natürlich immer noch besser als hochverarbeitet und wenig Protein. Aber am besten sind halt, also für mich zum Beispiel am besten ist immer Magerquark. Ne? Wenn man das schön zubereitet mit ein paar Bananen und sowas und leckeren Früchten vielleicht noch, dann ist das eine super gute Speise. Und wenn man so ich esse ja meistens immer abends wirklich eine 500-Gramm-Packung Magerquark, da sind 60 Gramm Proteine drin, danach bin ich aber auch satt, ne? Dann kann ich auch nichts mehr essen.
Das sind die jungen Männer mit dem Fitnessstudio. Eine Packung Magerquark. Ansonsten Proteine.
Eine Packung Paste. Proteinpaste.
Proteine sind ja auch, natürlich kann man auch Fleisch essen oder Fisch oder Hülsenfrüchte haben viele Proteine. Tofu hat viele Proteine. Genau. Da kann man sich ja auch einfach mal ein bisschen kundig machen. Sie haben das schon angesprochen mit hochverarbeitete Lebensmittel, frische Lebensmittel. Das fand ich im Buch auch schön erklärt, dass Sie gesagt haben, selbst wenn das per se die gleiche Kalorienanzahl hat, ist aber bei den hochverarbeiteten bestimmten Lebensmitteln kommen die Kalorien ganz anders bei mir an, weil mein Körper sich eben nicht dolle anstrengen muss beim
Auspacken.
Richtig,
das meine ich mit dieser Nahrungsverpackung. Genau, richtig. Ja. Ne, und das muss man halt immer betrachten. Das ist ein Grund, warum halt hochverarbeitete Nahrung uns dick macht.
Und weil ein Haufen Zucker auch drin ist, ne?
Ja, das auch. Also es gibt ja gute Studien, die gezeigt haben, dass Leute von hochverarbeiteter Nahrung einfach viel mehr essen, weil die nicht sättigt. Die macht nicht satt.
Wie ist das mit diesem Intervallfasten? Bringt das wirklich was? Weil neulich habe ich in einer Zeitschrift gelesen, beim Abnehmen konnte man da keinen krassen Unterschied feststellen, ob jemand sozusagen nur anders oder gesünder gegessen hat und jemand, der Intervallfasten gemacht hat.
Ja, das war auch schon vorher bekannt. Das sage ich auch immer in meinen Vorträgen, die ich auch zum Intervallfasten halte, dass Intervallfasten nicht mehr Gewichtsverlust macht als eine normale Diät. Am Ende kommt es immer auf die Kalorienbilanz an. Das heißt, wie viel Energie verbrauchst du, wie viel nimmst du zu dir? Und wenn man beim Intervallfasten ungefähr genauso wenig Energie zunimmt wie bei einer Diät, dann nimmt man auch genauso viel Gewicht ab. Ja? Aber der Vorteil, den ich beim Intervallfasten sehe, ist, dass man im Prinzip ein Intervallfasten in sein Leben integrieren kann und auch durchhalten kann. Also ich will gar nicht von Durchhalten sprechen. Also im Prinzip als wirklich Lebensstil in sein Leben integrieren kann, ohne sich dauernd Gedanken zu machen, was muss ich jetzt essen, wie muss ich es essen, wie viele Kalorien muss ich jetzt zählen. Das muss man ja beim Intervallfasten eigentlich nicht machen, weil man automatisch durch das Intervallfasten auf die Kalorienmenge kommt, die man braucht, um Gewicht zu verlieren. Und bei jeder Diät ist das halt nicht so. Da muss man sich Gedanken machen, Pläne, Kalorienzähl-Apps installieren, um dann irgendwie sein Gewicht zu verlieren. Und die meisten Menschen machen das vielleicht für 3 Monate oder 6 Monate und danach hören sie auf, weil sie davon auch genervt sind. Und das Intervallfasten hat halt für mich den Vorteil, dass es wirklich, dass man es bis zum Lebensende machen kann. Ja, und dass man im Prinzip deswegen dann auch die positiven Effekte des Gewichtsverlusts dann auf lange Sicht spürt. Ne? Ich sage auch meinen Patienten immer, die 30 Kilo, die sie jetzt zugenommen haben in 10 Jahren, ja, die kriegen sie nicht in 3 Monaten wieder runter. Ne? Das ist, oder es ist unrealistisch. Also nehmen sie sich dann auch Zeit, dass die dann langsam wieder runterkommen. Und da ist Intervallfasten dann eine gute Möglichkeit.
Wie viele Stunden essen sie dann nichts? Oder was wird so empfohlen?
Also,
sagen wir mal so.
Ja, also 16:8 Fasten, da bin ich der Anhänger von. Ich bin nicht der Anhänger davon, aber ich denke, dass die meisten Menschen damit am besten klarkommen, dass man sagt, okay, ich gönne mir ein 16-Stunden-Fenster, wo ich nichts esse und 8-Stunden-Fenster, wo ich was esse. Und das kann man in den Morgen legen oder in den Abend. Die meisten machen das, dass die das in den Abend legen, also dass sie kein Frühstück essen und dann Mittagessen und Abendbrot machen. Aber wir wissen, dass es metabolisch gesünder ist, ein Frühstück und ein Mittagbrot zu essen und das Abendbrot eher wegzulassen. Ja? Machen aber die wenigsten. Ich sage immer, unser Stoffwechsel ist eine Lerche, der funktioniert am Morgen am besten. Und es gibt gute Studien, die zeigen, dass unser Stoffwechsel und auch die Insulinsensitivität etc. besser wird, wenn wir morgens die Hauptmahlzeit essen statt abends. In unserer Gesellschaft haben wir das Problem, dass die Leute dauernd snacken und dieses Intervallfasten kann die Leute halt ein bisschen dazu motivieren, wirklich wieder bewusst Nahrung zu sich zu nehmen und auch stressfrei Nahrung zu sich zu nehmen. Und da will ich so ein bisschen drauf
aufmerksam. Aber in den 8 Stunden soll ich ja auch nicht ununterbrochen essen.
Nee, also idealerweise 2 Essensfenster. Ne? Genau, das ist jetzt nicht so klar definiert. Aber idealerweise macht man da 2 Mahlzeiten.
Schön fand ich auch den Tipp, gehen Sie nach einer großen Mahlzeit kurz eine Runde spazieren. Und da habe ich mich erinnert, mein Vati hat immer gesagt, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Dann müssen wir eigentlich 1000 Schritte tun.
Ja, würde ich auch sagen. Also der Verdauungsspaziergang, ne, der klassische Verdauungsspaziergang ist halt wichtig, weil warum? Wenn wir nach dem Essen uns bewegen, dann steigt die Zuckeraufnahme in der Muskulatur und das kann den Blutzuckerspiegel halt dann senken. Es gab zum Beispiel eine Meta-Analyse, also eine Übersicht von Studien, die gezeigt hat, dass schon 30 Minuten Gehen nach dem Essen die Blutzuckerspitzen nach dem Essen um etwa ein Drittel reduzieren kann. Und da wird dann halt unser Blutzucker wieder besser reguliert, einfach nur durch einen Spaziergang und man muss jetzt gar keinen großen Sport machen. Über schon so kleine Bewegungen kann sich das halt schon verbessern. Und über Wochen und Jahre da summiert sich das dann halt auch zu einem wirklichen Benefit für den Stoffwechsel.
Und wenn unsere Hörerinnen jetzt motiviert sind und sagen, okay, die Tipps, ich probiere das jetzt alles mal aus, wahrscheinlich halten sich viele auch schon ganz gut dran. Und die Kirsche obendrauf wäre dann, sich doch vielleicht mehr der Kälte auszusetzen. Also Sie sagen ja im Buch, okay, wenigstens nach, ich dusche warm und danach versuche ich mal sozusagen von unten Füße, Beine eine Weile kalt abzuduschen. Das wäre schon ein guter Anfang. Und wie oft müsste ich sowas machen in der Woche, dass das was bringt?
Naja, idealerweise täglich. Also je nachdem, wie oft man duscht. Halt immer, wenn man duscht. Ne? Dann halt je nachdem, wie oft sich jede Person duscht. Also ich dusche im Prinzip einmal am Tag. Also jedenfalls mache ich meinen Körper einmal in Wasser, einmal am Tag. Ne? Ich wasche jetzt nicht jeden Tag. Aber so oft man das macht. Und ich glaube, also die meisten Leute, die können das auch durchziehen. Also wir hatten jetzt letztens ein Experiment mit einer Reporterin vom Fernsehen und die hat noch nie vorher Eisbaden gemacht und hat jetzt das erste Mal probiert. Und die war am Anfang auch total perplex und wusste nicht, ob sie das durchhält und ob sie nicht stirbt dabei. Und wir haben das erste Mal dann gemeinsam gemacht und da hat sie wirklich noch ziemlich gehadert. Also ich war überhaupt schon stolz, dass sie da mit mir reingegangen ist in die Kielerförde. Und es war nämlich im Februar und es war noch recht kalt. Also es war 2 Grad warm, das Wasser. Oder 2 Grad kalt vielmehr. Und sie hat das dann für eine Woche da noch durchgezogen. Und am Ende haben wir halt auch den Stoffwechsel uns angeschaut und haben dann sie auch nochmal befragt. Und sie meinte halt, dass am Ende hat sie sich eigentlich schon dran gewöhnt. Da war das auch gar nicht mehr so schlimm für sie. Also ich finde, wir müssen unserem Körper auch ein bisschen mehr zutrauen. Es ist nicht so, dass wir unseren Körper in Watte packen müssen. Er ist eigentlich dafür gebaut, auch so ein bisschen Stress auszuhalten. Und dadurch wird er auch dann gesünder, wenn es der gute Stress ist. Ne? Und übrigens, Kälte, und das finde ich ganz spannend, kann sogar was bringen, wenn man Nachwuchs zeugen will. Ne? Und da geht die Message insbesondere an die Männer raus, also jetzt an alle Frauen, die noch Kinder bekommen wollen. Es ist wirklich so, dass Studien gezeigt haben, dass wenn Männer vor der Zeugung regelmäßig in kaltes Wasser gehen, Eisbaden oder in einer kalten Umgebung sich aufhalten, dass diese Information der kalten Umgebung in das Spermium gelegt wird und das Spermium, was dann die Eizelle befruchtet, diese Information mitbringt und die Nachkommen automatisch mehr braunes Fett haben und schlanker sind, weniger Diabetes bekommen und auch einen verschwenderischen Stoffwechseltyp haben. Und das haben Forschung aus dem Universitätsspital in Zürich und aus Japan gezeigt, die unabhängig voneinander veröffentlicht wurden und das nochmal unterstrichen haben, wie wichtig das scheinbar auch ist, dass der Mann vor dem Zeugungsakt sich besonders gesund verhält. Das wurde nochmal getoppt durch Untersuchungen aus der TU München, die gezeigt haben, auch in diesem Zeitraum vor der Zeugung, 1 bis 2 Monate davor, wenn sich der Mann dann noch zusätzlich gesund ernährt und nicht so eine Fastfood-Nahrung isst, dann hat das nochmal einen zusätzlichen Benefit auf den Stoffwechsel des Kindes. Also eine Message an alle Frauen, ganz genau darauf achten, was die Männer vor der Zeugung machen und dann am besten nochmal die dazu anhalten, ein bisschen mehr Eisbaden zu machen und ein bisschen mehr Gemüse zu essen. Dann wird das auch was mit dem schlanken Kind.
Frau Simons, ich muss trotzdem noch mal sagen, er lässt uns ja nicht aus, Sie und mich. Ja? Mhm. Wir sind ja eher so die Kuscheltypen. Und wenn wir nur einmal in der Woche kalt duschen, reicht nicht. Habe ich verstanden. Ich wollte noch zum Intervallfasten was sagen. Es ist natürlich auch so, ich glaube, ein Vorteil, zumindest bei bestimmten Typen des Intervallfastens, ist, dass einfach die Menge der Kalorien, die man zu sich nehmen kann, auch geringer ist. Und ich merke das an mir selber. Ich oute mich, habe auch schon alle Diäten dieser Erde versucht. Ich mache auch gerne Intervallfasten und mache auch blöderweise abends die Mahlzeit, weil das einfach für mein Sozialleben besser passt. Ich merke aber, wenn ich dann doch mal frühstücke, ich esse kein bisschen weniger den Rest des Tages, sondern es kommen dann die Kalorien des Frühstücks on top. Ich habe dann auch irgendwann am frühen Nachmittag Hunger und esse dann einfach insgesamt mehr. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum bei doch vielen Leuten das Intervallfasten irgendwie funktioniert. Also es ist einfach die schiere Menge, oder?
Ja, also kann ich voll unterstützen. Also wenn man Intervallfasten macht, dann gewöhnt sich ja der Körper im Prinzip an diese regelmäßigen Mahlzeiten halt. Wenn es bei dir halt mittags und abends ist, dann gewöhnt er sich daran. Und wenn du dann aber zusätzlich noch ein Frühstück isst, dann ist der Körper ja trotzdem an die Mittags- und Abendsmahlzeit gewöhnt. Und dann nimmt man da jetzt nicht unbedingt weniger zu sich. Das kenne ich auch von Leuten, die sehr viel Sport machen, auch mich eingeschlossen. Und dann mal eine gewisse Zeit lang keinen Sport machen. Die reduzieren dann auch nicht ihre Nahrungsaufnahme, weil der Körper so daran gewöhnt ist, immer diese große Menge an Kalorien zu sich zu nehmen. Also da muss man auch immer dem Körper so ein bisschen Zeit geben, sich umzustellen oder das dann halt aktiv wirklich beobachten und dann auch aktiv, bewusst reduzieren, sodass man nicht unbewusst mehr isst. Aber ich muss auch nochmal sagen, normalerweise ist unser Gehirn eigentlich sehr schlau darin, Kalorienaufnahmen und Kalorienverbrauch so zu regeln, dass wir kein Gewicht zunehmen. Denn es wäre ja komisch, wenn unser Körper auf die Welt kommt mit ja, der fehlenden Möglichkeit, sein Gewicht so zu regulieren, sodass wir immer Kalorien zählen müssen, um schlank zu bleiben, weil das macht ja keinen Sinn. Ne, wir müssen ja auch nicht dauernd unsere Salzzufuhr so regulieren, dass unser Natriumwert im Blut immer stabil bleibt. Ne, das macht ja unser Körper auch automatisch. Ne, oder unser Körper sorgt auch dafür, dass unser Wasserhaushalt automatisch immer perfekt reguliert ist. Ne, wir müssen jetzt nicht genau berechnen, wie viel Liter Wasser wir pro Tag trinken. Also normalerweise ist unser Gewichtsmanagementsystem ganz gut reguliert. Bloß leider unsere Zivilisation, also die Welt, in der wir leben, mit Bewegungsarmut, mit Fertignahrung und zu viel Zucker und Fett, sorgt halt dafür, dass es im Prinzip dysreguliert wird, weil es gar nicht gebaut wurde für diese Umgebung, in der wir gerade leben. Und das ist so ein bisschen das Hauptproblem, was ich sehe, warum viele Menschen mit Gewichtszunahme zu kämpfen haben.
Weil sozusagen unsere Ernährung von so einem Überangebot
genau, weil evolutionsbiologisch wurden wir halt für eine andere Ernährung angelegt oder unser Gewichtsmanagementsystem wurde auf eine andere Ernährung geprimed. Und die haben wir jetzt nicht mehr. Beziehungsweise wir können sie natürlich benutzen. Also das empfehle ich ja auch im Buch, dass wir ja unverarbeitet essen sollen und so. Dann funktioniert das wieder. Ja? Aber die meisten Menschen ernähren sich halt nicht so. Und deswegen haben halt auch viele Menschen das Problem mit der starken Gewichtszunahme. Also es gab schon immer Menschen, die mehr Gewicht zugenommen haben als andere. Bloß in einer Umgebung, in der wir zum Beispiel jetzt nur uns von Beeren und Gemüse ernähren, da waren auch die mit einer höheren Anlage für mehr Gewichtszunahme jetzt nicht die, die dann auch wirklich so krass zugenommen haben, weil die Umgebung halt so war, dass auch die dann nicht zugenommen haben. Ne? Bloß jetzt gehen die dann halt auf wie Hefekuchen in unserer Umgebung, ne? In unserer Zivilisation. Also das ist so ein bisschen die Erklärung.
Herr Holstein, haben Sie noch Zeit für zwei konkrete Hörerinnenfragen?
Natürlich. Ich habe mir jetzt ganz viel Zeit genommen heute.
Die erste Frage dreht sich um dieses blöde Bauchfett, was uns dann alle so stört. Kann ich eigentlich Bauchfett irgendwie gezielt abnehmen? Gibt es da irgendeinen Trick, dass ich das schneller loswerde?
Ja, nee. Also gezielt trainieren oder wegtrainieren wird schwierig. Ich erinnere mich noch an die Werbung damals als Kind, als ich immer vom Fernseher gesessen habe nach der Schule, da kam immer so eine Werbung für irgendwelche so eine Stromstimulatoren für die Bauchmuskeln, wo man dann auch gesagt hat, ja, wenn man das jetzt hier so anbindet, so einen Stromgürtel irgendwie, den man um den Bauch bindet, dass dann da das Bauchfett wegschmilzt und dass das spezifisch dort an diesem Ort wirkt. Das ist natürlich Quatsch. Also es gibt jetzt keine Möglichkeit, wie man spezifisch nur das Bauchfett wegtrainieren kann. Der Körper entscheidet selber, an welchen Stellen das Fett zuerst abgebaut wird, wenn man eine Diät macht. Was aber interessant ist, dass das Bauchfett, also das viszerale Fett, das meinen wir ja meistens, wenn wir vom Bauchfett sprechen, also das Fett um die Organe herum, dass das interessanterweise negativ korreliert ist zum braunen Fett. Also Menschen, die mehr braunes Fett haben, das gute Fett, die haben weniger viszerales.
Macht aber Sinn irgendwie, weil die ja auch, du hast ja vorhin gesagt, Tim, dass die metabolisch, also vom Stoffwechsel her gesünder sind mit viel braunem Fett. Und das viszerale Fett ist ja, geht ja einher mit vielen stoffwechselbedingten Erkrankungen. Also insofern macht das schon Sinn, finde ich schon logisch.
Und die zweite Frage dreht sich um die Fettleber. Da wurde bei einer Hörerin Fettleber diagnostiziert und sie fragt sich, ist das jetzt gefährlich und was könnte ich dagegen tun?
Also die Fettleber würde ich auch schon als Volkskrankheit bezeichnen, weil fast die Hälfte der Menschen in Deutschland, wahrscheinlich etwas weniger, aber sehr viele auf jeden Fall, die leiden darunter und viele wissen es gar nicht, ne? Weil tut auch nicht weh. Und die Fettleber entsteht auch häufig durch unsere Nahrung, die wir zu uns nehmen. Insbesondere zu viel Fructose, also zu viel vom schlechten Fruchtzucker, den viele ja als gut bezeichnen. Der ist auch gut in Früchten, wenn man die Früchte so natürlich zu sich nimmt. Aber Fruchtzucker ist auch viel in Softdrinks und in Fertignahrung drin und da ist halt schlecht. Und das sorgt dann halt dafür, dass man eine Fettleber entwickelt. Und wenn man nichts tut, dann kann die sich weiterentwickeln zu einer Leberentzündung, dann zu einem Strukturumbau der Leber, wo dann so Fibrose entsteht und im schlimmsten Fall dann eine Leberzirrhose. Und an der Leberzirrhose kann man dann auch sehr schnell versterben. Da verschrumpelt die Leber im Prinzip und verliert ihre Funktion. Und was man tun kann, ist sehr interessant. Wir wissen, dass die Fettleber eigentlich sehr gut anspricht auf eine Lebensstilumstellung. Das heißt, Gewicht reduzieren, zum Beispiel Intervallfasten, die Stoffwechseltipps beachten, die ich in dem Buch beschreibe. Und dann kann die schon innerhalb von einem Monat wirklich weggehen. Also es ist beeindruckend. Das korreliert mit dem verlorenen Gewicht. Je schneller man das Gewicht verliert, desto schneller ist die Fettleber auch weg. Das ist wirklich beeindruckend, wie gut die anspricht auf Lebensstiländerung. Und es gibt natürlich auch für Menschen, die jetzt unter einer stärkeren Form der Fettleber leiden, gibt es auch Medikamente, die man nehmen kann. Aber da wäre ich erstmal jetzt zurückhaltend. Und übrigens, was ich sehr spannend fand, apropos Fettleber, ich hatte ja vorhin über unser Verschwenderhormon FGF21 gesprochen. Das ist dieses Hormon, was wir bei den Verschwendern identifiziert haben, was das braune Fettgewebe aktiviert. Und lustigerweise wird das gerade entwickelt von der Pharmaindustrie als ein Medikament gegen Fettleber. Weil wir wissen, dass dieses Hormon über die Aktivierung von braunem Fettgewebe halt auch den Stoffwechsel so verbessern kann, dass die Fettleber zurückgeht. Und das kommt wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auf den Markt, wahrscheinlich als Antifettleber-Medikament. Aber ich sehe das auch als Medikament, was unseren Stoffwechsel von sparsam zu verschwenderisch machen kann. Und da bin ich dann nochmal sehr hinterher und werde da auch Studien zu durchführen.
Eine sehr spannende Folge, Herr Holstein. Viele unserer Hörerinnen werden wahrscheinlich gebannt gelauscht haben. Wen das interessiert, wer da nochmal die Tipps nachlesen will, ich sage nochmal den Titel Ihres Buches, das Kuchenparadox heißt das Ganze. Kann man schnell finden, glaube ich, wenn man das kurz googelt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich fand das wirklich einen tollen Start in die 5. Staffel. Frau Schaudig, Sie auch, oder?
Ja, ich auch. Ich gehe jetzt erstmal Eisbaden.
Da schicken Sie mir aber ein Bild von,
ich wünsche dir, genau, richtig. Ich brauche ein Beweisbild. Aber ich sag auch, du schaffst es. Und man muss sich so ein bisschen hingeben, die positiven Vibes spüren der Kälte und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm.
Bisher spüre ich da keine positiven Vibes.
Ja, aber wir werden aber uns verbessern, lieber
ja,
Tim.
Ja, ja.
Ja, wunderbar.
Dickes Dankeschön
auch toll, die Folge.
An Tim Holstein. Dickes Dankeschön an Katrin Schaudig. Hat viel Spaß gemacht.
Super.
Ja, vielen Dank.
Na dann,
tschüss.
Schöne Grüße. Mach's gut.
Ja, tschüss.
Hormongesteuert zurück mit Staffel 5, neuen Themen und vielen tollen Expertinnen und Experten. Und natürlich wird Katrin Schaudig auch weiterhin eure Fragen beantworten. In der nächsten Folge ist es wieder mal soweit. Es gibt nach wie vor große Verunsicherung bei euch, wann der schwankende Zyklus denn nun Grund genug ist, Hormone zu nehmen. Die Frage, warum bioidentische Hormone zu Beginn der Wechseljahre oft keine wirkliche Besserung der Symptome bringen. Dann wird es um zyklische Progesteroneinnahme gehen und um die Frage, wann ich das dann durchgängig nehmen darf, weil es mir einfach beim Schlafen so gut hilft. Und wir schauen uns seltene Symptome an, die viele Frauen gar nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringen. Abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst und erzählt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Erzählt es euren Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partnern. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App von ARD Sounds. Und dort findet ihr auch den Podcast, den ich euch heute als Hörtipp ans Herz legen möchte. Der Podcast heißt 40+, nur für Frauen. Darin spricht Schauspielerin Friederike Kempter mit richtig inspirierenden Expertinnen über all die Themen, die uns ab 40 dann echt beschäftigen. Weibliche Sexualität, finanzielle Unabhängigkeit, emotionale Überforderung und natürlich auch die Frage, was die Wechseljahre eigentlich mit uns machen. Das Ganze mit Empathie und Empowerment und klar, Männer dürfen auch zuhören. Hört rein, 40+, nur für Frauen, in der App von ARD Sounds.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.